Ich möchte heute Morgen in dieser Stunde, die zur Verfügung steht, über das sprechen, was mich in der letzten Zeit am meisten bewegt hat. Wir wollen unsere Bibel aufschlagen, Jesaja 24, und wollen da miteinander einige Texte lesen. Jesaja Kapitel 24, und da lesen wir zuerst einmal Vers 4 bis 6. Das Land steht jämmerlich und verderbt. Der Erdboden nimmt ab und verdirbt. Die Höchsten des Volkes im Lande. Ich habe so viel angestrichen, dass ich es nicht mehr lesen kann. Nehmen ab. Das Land ist entheiligt von seinen Einwohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und lassen fahren den ewigen Bund. Darum frisst der Fluch das Land, denn sie verschulden's, die darin wohnen. Und dann Vers 17. Darum kommt über euch, Bewohner der Erde, Schrecken, Grube und Strick. Vers 19 und 20. Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie ein Hängebett, denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und kann nicht bestehen bleiben. Dann schlagen wir Offenbarung 11 auf und lesen im letzten Buch der Bibel einen Vers, Offenbarung 11, Vers 18. Und die Heiden sind zornig geworden, und ist gekommen dein Zorn und die Zeit der Toten, zu richten und zu geben den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen, und zu verderben, die die Erde verderbt haben. Dann möchte ich an Matthäus 24 erinnern. Teure Zeiten, die Not wird anfangen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Elend wird diese Welt überziehen am Ende. Und Geschwister, ich bin ganz fest überzeugt, dass wir jetzt in diese letzte Phase der Weltgeschichte eintreten. Ich habe hier aus den letzten Monaten fast alles, was ich euch hier lese oder zeige, stammt von diesem Jahr. Ich habe einige Zeitungsausschnitte. Und ich glaube, wenn wir das hören und uns überdenken, dann wissen wir, dass das Ende vor der Türe steht. Da ist ein Artikel aus Februar. Holzmangel wird für Afrika zu einem großen Problem. Das Holz geht zu Ende. Ohne Holz kann man weder Reis noch Maismehl noch Cassava kochen. Die Hauptnahrungsmittel in vielen Ländern. Die Gefahr einer Hungerkatastrophe durch den Mangel an Holz, vor allem in Afrika, ist keine Utopie, sondern kann in allernächster Zeit grausame Wirklichkeit werden. Experten haben errechnet, dass bis zum Jahre 2000 2,5 Milliarden Menschen keinen Brennstoff mehr haben, kein Holz mehr haben, um ihre Nahrungsmittel zu kochen. An der Elfenbeinküste hatte es vor 25 Jahren 12 Millionen Hektar Wald. Jetzt sind es noch 4 Millionen Hektar innerhalb 25 Jahren. Die Wüsten fressen sich vorwärts. Da, wo die Wälder verschwinden, kommt die Wüste. Zurzeit werden allein an der Elfenbeinküste jährlich etwa 500.000 Hektar Wald abgeholzt. Und es wird nicht weniger, jedes Jahr geht es schneller. Man rechnet, dass in 8 Jahren an der ganzen Elfenbeinküste kein Baum mehr steht. In Kenia ist die Waldfläche in kurzer Zeit von 1,7 Millionen Hektar auf 1,3 Millionen Hektar gesunken. Bis etwa 1995 wird es in diesem ostafrikanischen Land keine Wälder und kein Brennholz mehr geben. In den 20 Jahren der Unabhängigkeitswelle in Afrika wurden jetzt die Hälfte der Wälder, die es in Afrika gab, verheizt und umgeholzt. Und so könnten wir weiterfahren. Auch in Südafrika beginnt die Versteppung großer Gebiete. Und was sind die Folgen? Da kam ein anderer Artikel in der Zeitung. Größte Dürre seit Jahrzehnten. Das vergangene Jahr war das trockenste Jahr seit Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen über Regen und über das Wetter. Seit 1915 hat man Statistik geführt und noch nie ein solches Jahr gehabt. Simbabwe, Mosambik, Zambia, Lesotho, Angola, Botswana, Tansania, eine schreckliche Not. Alles ist am zugrunde gehen. Die großen Flüsse des Landes führten nur noch einen Fünftel der normalen Wassermenge oder waren ganz ausgetrocknet. Da ist von der Sahelzone die Rede, wie die Dürre da vordringt und die Menschen und die Tiere aus diesen Gegenden, wenn es überhaupt noch Tiere hat, vertrieben werden in andere Gebiete, wo es noch ein bisschen grün ist. Hier ist ein Artikel aus Spanien, Portugal. Wie Mensch und Tier dies in Spanien und Portugal aushalten soll, weiß vorerst niemand. Jahrhundertelanger Raubbau an den Wäldern rächt sich jetzt furchtbar. Das Schreckensgespenst Sahel ist auch in Spanien und in Portugal Tatsache geworden. Dann wissen wir, dass jedes Jahr in Griechenland, in Frankreich, in Italien und anderen Orten riesige Waldbrände wüten. Meistens durch Brandstiftung, weil man Land gewinnen will und das andere brennt dann auch nieder. Ihr wisst, was in Australien geschehen ist in diesem Jahr. Buschfeuer zerstören wie Atombomben ist ein Artikel. Und als dann das Feuer, als der Regen kam, das Feuer zu Ende ging, kamen so riesige Überschwemmungen, riesige Not in ganzen Teilen der Erde. Ölpest, Gift und Glaubenskrieg. Krieg mit apokalyptischen Folgen. Jetzt Persische Golf. Ein ganzes Meer mit seinen Fischgründen, die zu den reichsten der Welt gehören, geht jetzt zugrunde in diesen Tagen. Während wir hier sitzen, schießen dicke Strähnen Öl aus dem Boden seit Wochen, seit vielen Wochen und verschmutzen ein ganzes Meer, 5,5-mal so groß wie die Schweiz. Und man weiß nicht genau, was das für Folgen haben wird. Aber die Zeitungen haben geschrieben, dass es Folgen haben wird auf Jahrhunderte hinaus. Hunderttausende Menschen verlieren ihre Arbeit. Millionen Menschen verlieren ihre Nahrung. Und in diesen ganzen Gebieten ist es heute schon so trocken. Die Bäume, sie haben riesige Maschinen, um vom Meerwasser das Wasser zu entsalzen. Diese Maschinen werden eine nach der anderen jetzt stillgelegt, weil es nicht mehr geht, weil das Öl im Wasser ist. Eine Not und ein Elend. Innerhalb 2-3 Monaten ein Gebiet, das vielleicht 10-mal so groß ist wie die Schweiz, geht vollständig zugrunde. Nur weil Menschen Krieg führen. In Kanada, in Schweden und in vielen Ländern, Industrieländern, beginnen die Wälder zu sterben. Ganze Regionen geraten aus dem ökologischen Gleichgewicht. Die Ausmaße dieser Zerstörung sind in zahlreichen Industriestaaten der Welt bereits irreparabel. Auch an unseren Landesgrenzen, also an der Schweizer Grenze, macht die Verseuchung nicht Halt. Übersäuerte Bergseen, kranke Tannen und Fichten sind die Vorboten, was auch bald bei uns geschehen wird. Das sind Tatsachen, die niemand aus der Welt leugnen kann. Die Industrienationen an der ökologischen Wende. Nur einen kurzen Abschnitt. Insgesamt sind von diesem Waldsterben in der Bundesrepublik etwa 600.000 Hektar Wald betroffen, was einen Schaden von 23 Milliarden Mark bedeutet. Vor ein paar Tagen war eine andere Notiz in einer Zeitung, wo noch vor wenigen Jahren mächtige Tannen in den Himmel wuchsen, Da stehen heute nur noch dürre Gerippe. Wie an vielen Orten in Europa kündigt sich auch im Norden in der Tschechoslowakei eine gespenstische Zukunft an. Das Erzgebirge mit seinen einst üppigen Wäldern droht in wenigen Jahren zu einer kargen, baumlosen Steppe zu verkümmern. 400.000 Hektar Wald sind bereits schwer geschädigt und in 7 Jahren werden es bereits 1 Million Hektar sein. Diese deprimierenden Schätzungen entstammen einem jüngst veröffentlichten Bericht der Akademie der Wissenschaft in Prag. Die Schlussfolgerungen, zu denen wir gelangt sind, ein Bericht über diese Not, und die auf den folgenden Seiten zusammengefasst werden, sind beunruhigend. Sie deuten für die Zeit bis zum Jahre 2000 auf Probleme von alarmierendem Ausmaß hin. Die Wälder auf der Erde verschwinden heute mit einer Geschwindigkeit von 18 bis 20 Millionen Hektar jährlich. Wir haben auf der Welt riesige Gebiete, die sind Wüste. Australien, in Afrika, Südamerika, Nordamerika, auch in Italien hat es ganze Gebiete, die dürr sind. Früher war das alles grün. Italien hat in einigen Jahrzehnten 40.000 Quadratkilometer grünes Land verloren und nur noch sandige Hügel. Wir haben auf der Welt 800 Millionen Hektar Wüste. Aber jetzt haben die Vereinigten Nationen ausgerechnet, dass über 2 Milliarden Hektar so gefährdet sind, dass sie in nächster Zeit zur Wüste werden können. Auf den kalifornischen Farmen sind heutzutage 17 der 25 wichtigsten landwirtschaftlichen Schädlinge gegen eine oder mehrere Schädlingsbekämpfungsmittel resistent und die natürlichen Feinde sind ausgerottet. Bis zum Jahre 2000 rechnet man, dass zwischen 500.000 und 2 Millionen Arten von Lebewesen, Pflanzen, Tiere ausgestorben sind. Artenrückgang dieses Ausmaßes hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Und wenn wir wissen, was dann geschieht, dass das ganze ökologische Gleichgewicht auseinanderfällt. Die Menschen haben heute Angst vor einem Atomkrieg. Sie haben Angst vor der Atombombe. Aber Geschwister, diese Atombombe ist schon ganz kräftig unterwegs. Wir müssen gar nicht mehr auf die Atombombe warten. Die Zerstörung der Welt ist im vollen Gange. Und wir werden in wenigen Jahren staunen, was für eine Not auf unsere Welt hereinbrechen wird. Schwester Weiz sagt, dass zur letzten Zeit die Not so groß werden wird, dass die lebhafteste Fantasie sich das nicht vorstellen kann. Und wisst ihr, was ich immer wieder staune? Ich habe jetzt gerade diese Zeugnisse in Schatzkammer der Zeugnis wieder gelesen, wie präzis Schwester Weiz das vorausgesagt hat. Und sie hat es gesagt zu einer Zeit, da die ganze Welt von Fortschritt träumte, von einer besseren Zukunft, von einer besseren Welt, vom Fortschritt der Technik. Und da steht eine Frau auf und sagt, wir werden bald dem Ende entgegengehen. Es wird Not über unsere Welt kommen. Lest einmal, was Schwester Weiz über die letzte Zeit sagt. Und heute ist es ganz genau so geworden. Wir leben jetzt in dieser Zeit. Wir könnten lange, lange jetzt miteinander über die Zeichen der Zeit reden, aber ich möchte es nicht tun. Ich möchte euch nur in Erinnerung rufen, dass wir eben am Ende sind. Nur noch ein Zeichen. Ganz erschreckend ist, was heute auf dem Gebiet der falschen Lehren und falschen Religionen geschieht. Östliche Lehren nehmen überhand. Eine Sekte nach dem anderen, wie Pilze schießen sie zum Boden heraus. Und überall sind die Menschen unvorbereitet diesen Strömungen zu begegnen und zu Millionen fallen sie auf diese Irrlehren ein. Wenn ich nur denke, was Frau Dr. Kübler-Ross angerichtet hat in den letzten Jahren. Das ist schrecklich. Am 2. Januar hatte sie eine Fernsehsendung. Am 4. Januar hatte sie 90 Minuten am Schweizer Radio. Am 9. Januar war sie wieder am Fernsehen, ganz kurz. Am 18. Januar eine Radiosendung. Am 26. Januar wiederum eine Radiosendung. Im Februar ging es weiter, im März hat man sie gehört. In den Zeitungen, die ganze Welt spricht von Frau Dr. Kübler-Ross. Und was predigt diese Frau? Am Radio hat sie gesagt, ich sage es euch jetzt ziemlich wortwörtlich, ich habe es daheim auf Kassette, es gibt keine schlechten Menschen auf der Welt. Und als Beispiel hat sie den Hitler angeführt. Und zwar gerade in der Zeit, als man da die 50 Jahre gefeiert hat. Es gibt keine schlechten Menschen. Der Hitler, der musste doch einfach, das musste er tun, der musste seine Aggressionen loswerden. Und dann kam sie auf die armen Kinder zu sprechen, die zu hunderten Millionen hungern und sterben. Und dann hat sie gesagt, ja, diese Kinder haben ihre Eltern selber ausgesucht. Die wollten in Indien auf die Welt kommen, damit sie schnell wieder sterben können und wieder zurück in den Himmel können. Und dann steht ein katholischer Theologe daneben, Professor Küng, und sagt, ja, Frau Doktor, wir sehen es schon ein bisschen anders als Christen von der Bibel her. Und was machen unsere Leute im Land? Nach der ersten Radiorede hatte ich die Predigt in einer Gemeinde, da kommt ein Mädchen zu mir nach der Predigt, 13-jährig, und sagt, ich muss dir etwas erzählen. Da hat im Religionsunterricht der Pfarrer gefragt, ob wir die Sendung gesehen hätten. Und fast die ganze Klasse hat gestreckt. Dann hat der Pfarrer gefragt, ja, und was sagt ihr dazu? Und dann haben diese Kinder ganz begeistert über Frau Dr. Kübler-Ross gesprochen. Und sie hat dann die Hand gehoben und gesagt, aber ich glaube, das stimmt nicht nach der Bibel, ist das nicht wahr, was sie sagt. Wir glauben an die Auferstehung, und hat da mit wirklich guten Worten diesem Herrn Pfarrer gesagt, was sie glaubt. Und er hat nichts Besseres gewusst, als zu tun, dieses Mädchen auszulachen vor der ganzen Klasse, dass sie altmodisch sei und dass die Bibel altmodisch ist, dass man das nicht mehr glauben muss, dass man heute neues Licht hat. Ein paar Tage später geht ein Freund von mir an eine Abdankung. Und was hat der protestantische Pfarrer, nicht der gleiche, wieder ein anderer, gemacht an der Abdankung? Er hat die Leute mit Frau Dr. Kübler-Ross, mit ihrer Botschaft getröstet. Und noch ein paar Tage später schaut meine Tochter in Zug in die protestantische Kirche hinein, nur so ganz schnell die Tür aufgemacht mit ihrem Verlobten, machen die Tür auf, ist gerade eine Abdankung. Und wovon predigt der Pfarrer? Frau Dr. Kübler-Ross. Ich hatte gestern Abend eine Frau im Auto. Wir kamen auf dieses Gespräch und diese Frau hat sich entsetzt, dass man das nicht als Wahrheit annimmt, was Frau Dr. Kübler-Ross predigt. Geschwister, das sind die Zeichen der Zeit. Schwester Weit sagt, wenn sich der Spiritismus ausbreitet und es wird so kommen, dass die verachtet werden, die den Spiritismus nicht annehmen, und wenn die Protestanten ganz am Einschlafen sind und mit den Katholiken zusammengehen, gemeinsame Sache machen, dann sagt sie, dann dürft ihr wissen, dass das Ende ganz, ganz nahe vor der Türe steht. Ich habe eine ganz große Not. Und über das möchte ich mit euch heute Morgen reden. Und das ist vielleicht meine größte Not und vielleicht eines der deutlichsten Zeichen der Zeit. Wir haben eine ganz herrliche Botschaft, die all diesen Irrtümern haushoch überlegen ist. Ich komme mit vielen, vielen Leuten zusammen, mit Pfarrern, mit katholischen und protestantischen, mit Leuten der verschiedensten Gemeinschaften. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Botschaft haben. Ich sehe immer wieder und bekomme immer wieder die Bestätigung, dass Gott dein Volk hat, dem er den Auftrag gegeben hat, in dieser letzten Zeit noch einmal das ganze Evangelium zu verkündigen. Aber was haben wir für einen Schlaf in unseren Gemeinden? Wie viele Geschwister haben wir in unseren Gemeinden, die sind nur da, um zu konsumieren? Ist das ein Jammer? Wir sollten mit ganzer Kraft jetzt vor dem Ende in dieser letzten Zeit das Evangelium hinaustragen. Und dabei sind wir am Streiten. Die Prediger sind Feuerwehrmänner geworden, weil sie von einer Ehescheidung zur anderen reisen müssen. Sie haben nicht einmal mehr Zeit, das Evangelium zu verkündigen. Ist das nicht auch ein Zeichen der Zeit? Sag nicht die Bibel Laodicea am Schluss. Und dann sagt die Bibel, ich rate dir, dass du umkehrst. Kaufe Gold. Ändere. Mache ernst mit deinem Glauben. Geh hinaus und teile deinen Glauben mit den anderen. und die ich lieb habe, die werde ich in die Schule nehmen, die werde ich strafen, die werde ich züchtigen, dass sie reif werden, für das Evangelium hinauszutragen, reif werden für das ewige Leben, reif werden für den Himmel. Wenn ich über diese Dinge nachdenke, dann habe ich manchmal Kummer. Aber Geschwister, wenn dieser Kummer aufkommen will, ich habe schon so oft Zeugnisse Band 2 genommen und habe hier diesen Abschnitt für mich gelesen. Und ich möchte ihn jetzt euch vorlesen. Und dann bin ich immer wieder getröstet. Wir stehen an der Schwelle großer und ernster Geschehnisse. Die Weissagung geht schnell in Erfüllung. Der Herr steht vor der Tür. Bald bricht für uns ein Zeitabschnitt von überwältigender Bedeutung für alle Lebenden an. Alte Gegensätze werden wieder aufleben und neue werden entstehen. Die Geschehnisse, die sich auf dieser Erde abspielen werden, kann man nicht einmal ahnen. Durch menschliche Werkzeuge ist Satan am Werk. Und dann sagt sie, wir alle lassen uns von den Sorgen, Nöten und Schwierigkeiten des Werkes Gottes viel zu sehr niederdrücken. Es ist aber nicht sterblichen Menschen überlassen, die Last der Verantwortung zu tragen. Wir sollten Gott vertrauen und im Glauben vorangehen. Und jetzt kommt der Abschnitt. Ich habe ihn so manchmal gelesen, ich kann ihn auswendig. Um unheiliger Arbeiter willen nimmt manches einen verkehrten Lauf. Ihr dürft über die Folgen weinen, die durch das Unrecht anderer heraufbeschworen werden. Aber macht euch keine Sorgen. Das Werk steht unter der Leitung des großen Meisters. Alles, was er verlangt, ist, dass die Arbeiter sich ihre Anweisungen von ihm geben lassen und ihnen gehorchen. Alle Gliederungen des Werkes, unsere Gemeinden, die Missionsfelder, die Sabbatschulen und alle anderen Einrichtungen, sie alle liegen Gott am Herzen. Warum denn Sorgen? Und wenn ich das lese und mir wieder von Neuem sage, dann sage ich, lieber Gott, brauche mich als Werkzeug. Ich möchte mich noch völliger in deinen Dienst stellen, dass du mich brauchen kannst. Und erwecke andere, dass sie aufstehen und dass sie mit ganzer Kraft an die Arbeit gehen. Gott wird sein Ziel ans Werk, sein Werk ans Ziel führen. Gott wird sein Ziel erreichen. Aber am Schluss, bevor Jesus wiederkommt, wird es eine ganz große Sichtung geben in unseren Gemeinden. Ich möchte euch das aus dem Buch Der große Kampf vorlesen, wie diese Sichtung am Schluss aussieht. Und wir sehen heute, dass das auf uns zukommt. Es wird ganz sicher so kommen, wie es hier steht. Ich habe hier das Kapitel Die Bibel eine Schutzwehr. Und da lese ich aus den letzten 2 Seiten einige Abschnitte. Wir leben in dem ernstesten Abschnitt der Geschichte dieser Welt. Das Schicksal der auf der Erde geschäftig dahintreibenden Menschenmassen steht im Begriff, entschieden zu werden. Unser eigenes zukünftiges Wohl und auch das Heil anderer Seelen hängt davon ab, welchen Weg wir jetzt einschlagen. Wir bedürfen der Leitung des Geistes der Wahrheit. Es gilt jetzt nach einer tiefen und lebendigen Erfahrung in göttlichen Dingen zu suchen. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Rings um uns her geschehen Ereignisse von höchster Wichtigkeit. Wir befinden uns auf Satans bestrickendem Boden. Schlaf nicht, Wächter Gottes. Der Feind lauert in der Nähe stets bereit, euch anzufallen und euch zu seiner Beute zu machen, falls ihr matt und schläfrig werdet. Viele befinden sich hinsichtlich ihrer wahren Lage vor Gott im Irrtum. Sie schätzen sich glücklich, dass sie gewisse böse Handlungen nicht begehen und vergessen die guten und edlen Taten, die Gott von ihnen verlangt, die sie jedoch unterlassen haben. Es genügt nicht, dass wir Bäume im Garten Gottes sind. Sie müssen seinen Erwartungen entsprechen, indem sie Frucht tragen. Er macht sie verantwortlich für all das Gute, das sie durch seine sie stärkende Gnade hätten leisten können und nicht geleistet haben. In den Büchern des Himmels werden sie als solche eingetragen, die das Erdreich hindern. Jesus sagt, wenn der Baum keine gute Frucht bringt, wenn er Herrlinge bringt. Und da können wir uns alle selber prüfen, was unser Leben bringt. Ob unser Leben ein Segen ist, dass die Einigkeit der Gemeinde vorangeht, die Botschaft verkündigt wird, die Menschen das Licht des Evangeliums hören, oder ob wir zerstreuen, niederreißen, was jahrelang aufgebaut wurde. Und wenn wir solche Bäume sind, dann werden wir eines Tages abgehauen werden, umgehauen und verbrannt. Wie die Reben, die keine Frucht bringen, abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Wenn die Zeit der Prüfung kommt, werden die Menschen hervortreten, die Gottes Wort zu ihrer Lebensregel gemacht haben. Im Sommer erkennt man keinen wahrnehmbaren Unterschied zwischen den immergrünen Bäumen und den anderen. Wenn aber die Winterstürme kommen, bleiben die immergrünen Bäume unverändert, während die anderen ihren Blätterschmuck verlieren. So mag der Scheinchrist jetzt von dem wahren Christen nicht zu unterscheiden sein. Aber die Zeit ist nahe, dass sich der Unterschied zeigen wird. Lasst erst Widerstand sich erheben, religiösen Fanatismus und Unduldsamkeit wiederum das Zepter führen, Verfolgung aufs Neue einsetzen, dann werden die Halbherzigen und Heuchler wanken, sie werden ihren Glauben aufgeben. Der wahre Christ aber wird feststehen wie ein Fels und mit einem stärkeren Glauben, einer größeren Hoffnung als in den Tagen des Wohlergehens. Das wird die Sichtung sein. Oh, bin ich dankbar für dieses Buch, der große Kampf. Ich habe vor einigen Jahren einem Mann, der auch predigt, im Kanton Zug das Buch, der große Kampf, gegeben. Hat das ganze Buch durchgelesen. Hat zu mir gesagt, das Buch hat mich gepackt. Und wenn er nicht eine Frau gehabt hätte, die längere Hosen hat als er, ich glaube, dann wäre er Adventist geworden. Aber er hatte Angst vor den längeren Hosen seiner Frau. Aber dann gibt er mir das Buch zurück und dann sagt er zu mir, ich habe eine Frage, Herr Dobler, wann wurde dieses Buch das letzte Mal revidiert? Habe ich gesagt, ja, eigentlich nie. Sagt er, das Buch ist revidiert worden. Sag ich, ja, was meinen Sie? Dann sagt er, das, was da im letzten Teil des Buches Der große Kampf steht, hat vor 20 Jahren kein Mensch gewusst. Und er hat mir erzählt, wie er sich mit religiösen Fragen 20 Jahre vorher beschäftigt hat. Er hat gesagt, kein Mensch und kein Buch hat es gegeben, das so etwas schrieb. Und jetzt ist es so gekommen, wie es genau in diesem Buch steht. Sagen Sie mir, Herr Dobler, wann ist das Buch das letzte Mal nach den neuesten Verhältnissen überarbeitet worden? Auf unsere Zeit angepasst worden? Ich habe ihm gesagt, nie. Sagt er, das glaube ich nicht. Ist unmöglich. Und schon gar nicht vor 80 Jahren hat kein Mensch gewusst, dass es so kommt. Und wenn jemand sich da auf die Äste gewagt hätte, vorauszusagen, dann wäre heute mindestens die Hälfte falsch. Ich habe gesagt, Sie können zu mir heimkommen. Ich habe ein Buch, Der große Kampf aus dem Jahre 1932. Steht genau dasselbe drin. Hat er gesagt, dann komme ich nicht mehr raus. Und unser Gespräch war fertig. Geschwister, ich habe hier ein anderes Buch. Ich habe jahrelang dieses Buch gesucht. Charles Russell, der Gründer der Zeugen Jehovas. Ich musste jahrelang suchen, bis ich diese 7 Bände, die Schriftstudien, diese wichtigsten Bücher dieser Gemeinschaft gefunden habe. Sie sind nirgends mehr zu finden. Schwester White sagt von diesem Buch, das wird am Schluss, in der letzten Phase der Weltgeschichte, ein mächtiger Zeuge für die Wahrheit sein. Und heute werden Tausende von Menschen nehmen die Botschaft an, wegen diesem Buch. Und in diesem Buch steht, in der letzten Zeit werden diese Schriften der einzige Hoffnungsschimmer für die Menschheit sein. Das, was in diesen Büchern steht, nirgends mehr. Und wenn wir diese Bücher lesen, alles voll falsche Prophezeiungen. Manchmal muss man weinen, manchmal muss man lachen. Es ist entsetzlich, was in diesen Büchern steht. Ich habe vor 3 Jahren ein Buch gekauft. Ein neues Buch, Der Antichrist kommt. Kam auf den Markt, Klaus Gerd, ein Mitarbeiter von Linzi. Und ich habe das Buch durchgelesen und habe mir einige Passagen angestrichen. Vorne drin im Vorwort steht, dass dieser Mann von Gott erleuchtet ist und Gott ihm alles gezeigt hat und so weiter. Ein wunderbares Zeugnis über diesen Klaus Gerd. Drei Jahre sind vergangen, eine Neuauflage des Buches kam. Und ich habe gesehen, was alles gestrichen werden musste, was falsch war für die letzten 3 Jahre. Nur 3 Jahre. Und Sie dürfen das Buch niemandem mehr geben, weil alles nicht wahr ist in verschiedenen Punkten. Alles anders gekommen ist, als vorausgesagt wurde. Und da hat Gott durch seine Dienerin zu uns gesprochen. Auch durch Gottes Wort, die Offenbarung, die Bibel, die Prophezeiungen. Und es ist alles genau so gekommen. Wie dürfen wir dankbar sein für dieses Licht, das Gott seinem Volk gegeben hat. Jesus sagt, es wird gepredigt werden am Schluss das Evangelium zu einem Zeugnis über alle Völker. Und da stehen wir jetzt mitten in dieser Endphase drin. Und Gott ruft uns auf, dass wir uns aufmachen, dass wir unser Leben ihm weihen und mithelfen, dieses Evangelium zu predigen. Geschwister, es gibt keine größere Freude, als wenn man anderen Menschen diese Botschaft bringt. Ich erlebe es immer wieder. Ich habe seit 1,5 Jahren einen Bibelkreis mit 2 Ehepaaren Katholiken und noch eine andere Frau ist dabei. Und dann, wenn ich sehe, wie diese Herzen aufgehen, wie sie einen Hunger haben nach dem Evangelium. Und eines Tages lernte ich über diesen Bibelkreis einen anderen Bibelkreis kennen. Denn der wird geleitet von einem katholischen Priester. Und ich habe immer gebetet, lieber Gott, lass mich auch mal da Eingang finden. Und dann kam es einmal letzten Sommer, dass ich diese Leute kennenlernte. Und da kommen wir jeden Monat einmal zusammen in diesem Bibelkreis. 20, 30, 40 Leute. Der katholische Priester eröffnet. Und ich mache dann die Predigt. Und ich sehe, wie das Evangelium an diesen Herzen arbeitet. Aber ich muss auch sagen, das Evangelium ist für viele etwas Schreckliches. Dieser Priester, ich habe dann letzten Herbst mit ihm persönlich, privat und seiner Haushälterin Bibelstunden begonnen. Jede Woche einmal einen Nachmittag. Der Mann ist im Moment in einem Kampf drin, etwas Unheimliches. Ich bete fast Tag und Nacht für diesen Mann. Zum Zerreißen ist es in ihm im Moment. Weil er weiß, er muss sich entscheiden. Jetzt hat er in den letzten Tagen an diesem Buch zu lesen begonnen. Und dann hat er es mit Wut auf die Seite gelegt. Und hat seinem geistlichen Vater in die Schule, wo er studiert hat, gesandt. Und das andere Buch einem anderen Theologen. Und hat sie gebeten zu antworten, was da wahr ist und was nicht über die Geschichte der katholischen Kirche. Geschwister, das ist eine Zerreißprobe für die Menschen. Und das Evangelium ist ein Schwert, das trennt, das scheidet. Aber wie schön ist es, wenn man sehen darf, wie Herzen aufgehen, wie Menschen dieses Evangelium aufsaugen. Ich könnte euch wunderbare Erfahrungen erzählen. Da gehen uns Türen auf für das Evangelium. Und am Schluss, wenn unsere Leute davonlaufen werden, dann werden wir erleben, dass Tausende von anderen kommen und diese Lücken mehr als füllen. Die Botschaft wird noch einmal der ganzen Welt verkündigt werden. Das ist meine ganz feste Überzeugung. So wie das Werk angefangen hat, wird es Gott abschließen. Eine Erfahrung, wie das Werk begonnen hat. 1905 oder 6 kamen die Brüder zusammen mit Bruder Konradi, haben Pläne gefasst, was sie tun sollen. In Rumänien hatte es noch keine Adventisten. Dann sind sie die Schulliste durchgegangen und da war ein junger Mann. Und sie haben gedacht, den Mann könnten wir nach Rumänien schicken. Der wäre ein Werkzeug für Rumänien. Sie haben ihn gefragt und er hat gesagt, ich kann das nicht. Ich kann nicht Rumänisch. Ich bin nicht so intelligent. Aber die Brüder haben gesagt, Bruder, wir sind überzeugt, dass du gehen musst. Und zuletzt hat er Ja gesagt. Hat seine Koffer gepackt, nach Bukarest gefahren, Zimmer gesucht, einen Übersetzer gesucht, einen Saal in einem Restaurant und hat Vorträge begonnen. Nach dem 3., 4. Vortrag kam die Polizei. Die orthodoxen Priester haben gesagt, da beginnt eine Sekte zu wirken, der Mann muss sofort weg. Und sie haben einen richtigen Polizisten geschickt, um ihn zu verhaften. Der hat sich da hinten in den Saal gesetzt, den ganzen Abend zugehört und ist wieder heimgegangen. 3, 4 Abende ist es so gegangen. Dann haben die orthodoxen Priester gesagt, was ist denn los? Warum macht der Mann weiter? Verhaftet ihn und weg mit ihm. Der Polizist hat gesagt, wir haben bis jetzt nichts gefunden, um ihn zu verhaften. Wir warten darauf und wir werden es tun, sobald wir etwas haben gegen ihn. Das ging den Priestern zu lange. Sie haben in der Stadt einen Mann beauftragt, einen ganz verrufenen, rohen Gesellen, diesen Adventisten auf die Seite zu schaffen. Und der hat sich am Abend auf den Weg gemacht. Und damit er Mut hatte, hat er noch ziemlich zum Glas gegriffen. Aber er hat den Vortragssaal nicht erreicht. Er ist vorher auf der Straße umgekommen. Dann sind die Priester zur Königin gegangen, haben der Königin ihr Leid geklagt. Die Königin ließ diesen Mann sofort ausweisen. Aber etwas haben sie getan vor der Ausweisung. Sie haben ihm alle Bücher gestohlen. Und der Polizist hat gesagt, er möchte auch ein Buch haben. Und er hat eines bekommen. Und dann hat man lange nichts mehr gehört. Eines Tages kam ein Brief zu Bruder Conradi. Ein persönlicher Brief der Königin. Herr Conradi, würden Sie so gut sein und uns das Buch Lebensglück ins Rumänisch übersetzen? Conradi hat zurückgeschrieben, wir können nicht Rumänisch, wir sind nicht in der Lage. Die Königin hat zurückgeschrieben, dürfen wir es übersetzen? Sie hat dann die Erlaubnis bekommen. Und kurz danach kam der nächste Brief, das Buch ist übersetzt. Würdet ihr jetzt so gut sein und für uns in Rumänien eine Auflage drucken? Conradi hat zurückgeschrieben, wir haben kein Geld. Die Königin hat zurückgeschrieben, dürfen wir es drucken? Sie hat die Erlaubnis bekommen und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat von diesem Buch so viele gedruckt, dass es für alle orthodoxen Priester in Rumänien und die Bischöfe und alle ein Exemplar gab. Und dann mit königlichem Gebot hat sie das Buch ausgesandt und alle gebeten, ihr mitzuteilen, ob das Buch gut ist oder nicht. Und da mussten doch die Priester das lesen. Und jetzt kamen diese Briefe zurück. Wunderbare Urteile. Und dann hat die Königin diese Priester zusammenkommen lassen, die den Mann ausgewiesen haben, hat ihnen die Briefe vorgelegt, hat gesagt, warum habt ihr den jungen Mann heimgeschickt? Das Buch ist ja von ihm. Da waren sie verlegen. Die Königin hat wieder Conradi geschrieben, schickt den Mann wieder zurück. Er hat sein Zimmer wieder bezogen, aber der Vortragssaal, der war besetzt, da konnte er nicht mehr haben. Eines Abends ging er mal wunderhalber hin, um zu sehen, was da in diesem Saal los ist. Und was hat er entdeckt? Der Polizist war am Podium mit seiner Bibel. Ganzer Saal voll Leute. Und von dieser Evangelisation, von diesem Polizisten, wurden 40 Menschen getauft. Der erste, der ins Wasser stieg, war dieser Polizist. Er wurde der erste Gemeindeleiter in Rumänien. Und so hat das Werk begonnen. Die Königin hat einem ihrer Ordonnanzoffiziere den Auftrag gegeben, nach Friedensau zu reisen. 3 Monate Urlaub zu nehmen in Deutschland, um einmal zu studieren, was die Adventisten wirklich lehren. Und bevor dieser Offizier zurückkam, ließ er sich noch taufen und kam zur Königin und hat Bericht gegeben. Und dann hat er die Königin gebeten für 2 Jahre Urlaub. Er möchte gerne in Friedensau Theologie studieren. Und er hat bezahlten Urlaub bekommen, 2 Jahre. Und dann kam er zurück und war der erste einheimische Prediger in Rumänien. Und dann hat sich das Werk ausgebreitet wie ein Lauffeuer. Wir haben in Österreich, der Schweiz, Deutschland, DDR, alles zusammen, rund 30.000 Adventisten. In Rumänien haben wir heute über 60.000 Adventisten, die unter großen Schwierigkeiten treu zu ihrem Glauben stehen. Und Geschwister, ich bin überzeugt, dass am Schluss Gott auf diese Weise eingreifen wird. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch einfache Werkzeuge, die ihr Leben Gott weihen. Und ich möchte sagen, Gott wartet auf euch junge Menschen. Er wartet auf die Jugend, dass ihr euer Leben ihm übergebt, dass ihr ernst macht mit eurem Glauben, dass ihr an die Bibel geht und die Bibel studiert, wie ihr es nie zuvor getan habt. Das wird die letzte Waffe sein in dem Kampf, in der Auseinandersetzung, die auf unserer Erde stattfinden wird. Wie viel habt ihr letzte Woche in der Bibel studiert? Wie viele Minuten im Tag nehmt ihr Zeit fürs Gebet? Wenn wir Probleme in den Gemeinden haben, dann sind die Probleme da, weil wir nicht mehr Zeit haben, um zu beten, weil wir nicht mehr die Bibel studieren und weil wir unseren Glauben nur für uns behalten. Wenn ein Mensch immer nur isst, wird er dick und faul. Und genauso ist es im Glauben. Wenn wir nicht hinausgehen und unseren Glauben mit anderen teilen, dann werden wir eines Tages müde. Dann haben wir unsere Gedanken nicht mehr bei der Botschaft, sondern bei der Kritik. Dann haben wir unsere Gedanken für anderes frei. Und Satan benutzt uns als Werkzeuge, um zu zerstören, anstatt aufzubauen. Geschwister, ich habe euch heute Morgen meine Not gesagt. Ich komme in alle Gemeinden in unserer Vereinigung, auch in der französischen Schweiz. Und ich muss es überall sagen. Warum stehen wir nicht auf? Warum machen wir nicht ganz ernst? Die Tatsachen sind klar. Jesus kommt bald wieder. Kann niemand leugnen. Ich habe einen Mann getroffen in Jugoslawien, ein Wissenschaftler. Wir kamen ins Gespräch am Morgen um 4 Uhr auf einem Berg oben. Und er fragte mich, was ich bin, und ich sagte, Adventist. Ah, Sie sind Adventist. Dann sagte er, ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich bin vor 20 Jahren in Wien in Vorträge der Adventisten gegangen. Und das war beeindruckend. Die Botschaft war ganz biblisch. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, Adventist zu werden, aus einem Grunde. Dieser Prediger hat gepredigt, dass die Welt einem Ende entgegengeht. Dass unsere Erde zerstört wird am Schluss. Dass Vernichtung kommt. Untergang kommt. Und das konnte ich nicht glauben. Deshalb wurde ich nicht Adventist. Und jetzt arbeite ich mit dem Computer, bin Wissenschaftler. Und dann sagt er mir, und jetzt kann ich es an den Fingern ausrechnen, meinen Computer einstellen, und er sagt mir, wann das Ende kommt. Dass wir ganz, ganz nahe am Ende sind, an der totalen Zerstörung unserer Welt. Warum glauben wir es nicht? Gott ruft uns auf, heute Morgen ernst zu machen. Geschwister, wenn wir diese Stunde verlassen, gehen wir heim. Überdenken wir, was Gott für uns für eine Aufgabe hat. Und weihen wir uns aufs neue Jesus. Ich habe viel gebetet für diese Stunde. Und ich habe nur einen Wunsch, dass heute Morgen Entscheidungen für Jesus fallen. Dass Geschwister unter euch sind, und ich sage es nochmals, ganz besonders die Jugend, junge Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, die noch etwas aufbauen können und mithelfen können in diesem letzten Dienst. Gebt euer Leben eurem Herr Jesus. Dem, der auf Golgatha für euch und für mich, für uns alle gestorben ist, um uns zu erretten. Und er möchte, dass noch viele gerettet werden, dass viele diesen Ruf annehmen, dass viele ihr Leben ihm übergeben und dass viele diese Botschaft hören. Und wenn wir es nicht tun, wird Gott andere Menschen nehmen. Aber Gott wird ans Ziel kommen. Der Abschluss kommt. Mit oder uns oder ohne uns, das entscheiden wir selber. Möge Gott geben, dass wir dann dabei sind, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Amen.